Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hier ist der Kompressor-Podcast mit Shanli Anwar und es ist eine ziemlich skurrile Geschichte rund um einen japanischen Manga, der nach 15 Jahren jetzt überhaupt zum ersten Mal auf Deutsch erscheint. Rote Blüten von Yoshiharu Tsuge. Ist es jetzt so? Comic-Spezialistinnen und Spezialisten, die feiern das Ganze als große Sensation. Wenn wir jetzt aber deutsche Manga-Fans nach Tsuge fragen, dann haben die ja viele Fragezeichen so über dem Kopf, weil den kennt man so in der Manga-Szene in Deutschland eigentlich nicht. Höchste Zeit, sich dieses Phänomen erklären zu lassen von einem Comic-Kenner, von Alexander Braun, und der sagt zu dem mysteriösen Manga-Zeichner Tsuge.
Ja, er ist wirklich ein wenig mysteriös. Wie Sie schon richtig gesagt haben, er ist 82 Jahre alt. Er hat seit 1987 keinen Manga mehr gezeichnet. Er ist also verstummt. Und warum wir ihn nicht kennen, hat eigentlich zwei Gründe. In Japan ist er extrem legendär. Er hat aber nie Wert darauf gelegt, dass Lizenzen ins Ausland verkauft werden. Das hat etwas mit seiner schwierigen Persönlichkeit zu tun. Er hat sein Leben lang unter Angstzuständen und Depressionen gelitten und er ist offensichtlich auf seine älteren Tage und Jahre sehr froh damit, in einer Kleinstadt zu leben und Sozialkontakte zu meiden. Von daher sind alle Anfragen von ihm bisher negativ beschieden worden, wenn internationale Verlage ihn verlegen wollten. Er hat einen Sohn, der hat sich jetzt offensichtlich stark darum bemüht, dass das dann doch mal möglich wird. Nicht zuletzt, damit der Vater, der sonst kein Einkommen hat, vielleicht mal auch ein bisschen Geld verdient. Und der Dirk Rehm vom Reprodukt Verlag hat wirklich seit 15 Jahren versucht, da eine Ausgabe zu machen.
So richtig gebaggert und sich bemüht.
Richtig gebaggert, auch in Japan Kontakte. Oft geht es ja dann leichter, wenn japanische Verlage internationale Lizenzen grundsätzlich zur Verfügung stellen. Und dann macht es ein amerikanischer Verlag oder ein französischer. Und dann schließt man sich da an. Also in dem Fall ist es wirklich auch eine starke Initiative aus Deutschland gewesen. Und das kann man nicht hoch genug bewerten, weil es einfach toll ist, dass dieser weiße Fleck in der Manga-Geschichte nun gefüllt ist. Und wir das lesen können.
Was zeichnet denn jetzt die Erzählweise von Tsuge aus?
Ja, Tsuge ist in Japan zu Recht so legendär und international hat er diesen Ruf eben auch verdient, weil er als eine Schlüsselfigur gilt. Ich erzähle gerne eine Anekdote von einer amerikanischen Comic-Journalistin und Kollegin, die geschrieben hat, dass sie mal einen japanischen Comic-Verleger gebeten hat, ihr mal eine komprimierte Fassung der japanischen Manga-Geschichte zu erzählen. Und der hat dann wortlos zu einem Stück Papier gegriffen und hat zwei Berge darauf gemalt. Und den einen Berg hat er mit dem Namen Osamu Tezuka überschrieben und den anderen Berg mit Yoshiharu Tsuge. Das heißt, Tezuka ist bei uns ein bisschen bekannter. Er gilt als der Gott des Manga, der in den 50er Jahren den modernen Manga überhaupt erfunden hat. Seine bekannteste Figur ist Astro Boy, dieser melancholische Roboter, der durch die Luft fliegt. Viele kennen Kimba, der weiße Löwe, von der Zeichentrickversion aus den 70er Jahren im deutschen Fernsehen, ist aber ein Manga aus den 50er Jahren. Also Tezuka ist in Japan so etwas wie Hergé mit Tim und Struppi in Belgien. Den kennt jeder. Und dass dann ein japanischer Verleger sagt, es gibt nur einen zweiten Gipfel neben Tezuka und das ist der Herr Tsuge, das ist tatsächlich erstaunlich. Er schließt sich aber, wenn man dann weiß, dass Tsuge in den 60er Jahren ein Revolutionär gewesen ist und quasi dem Manga eine erwachsene Dimension verliehen hat. Also Geschichten über das reale Leben für Erwachsene, häufig aus der Ich-Perspektive geschrieben, mit autobiografischen Zügen. Und das war für den Manga Ende der 60er Jahre tatsächlich eine Revolution und eine Evolution hin zu, wir können auch mit Comicbildern für erwachsene Leser anspruchsvolle literarische Inhalte vermitteln.
Jetzt erscheint dieser Band, Rote Blüten, erhält und ungefähr auf 400 Seiten 20 Kurzgeschichten, schwarz-weiß, aus den Jahren 1966 bis 1973. Also im Schnitt hat jede Geschichte ungefähr 20 Seiten. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt Manga-typisch, weil da ist eher eine epischere Form des Erzählens gefragt. Da ist es ziemlich kurz, so auf 10, 20 Seiten. Können Sie vielleicht mal an einem Beispiel erläutern, wie man sich das dann jetzt inhaltlich vorzustellen hat, so eine Erzählung?
Ja, es sind kurze Geschichten und zwar auch in einer anderen Erzählweise, als wir es aus unseren westlichen Kontexten kennen. Häufig sind ja Kurzgeschichte im Westen Erzählungen, die auf eine Pointe hinauslaufen oder auf einen überraschenden, über ein überraschendes Ende oder eine Wendung, also etwas Komprimiertes in kurzer Form. Bei Zuge ist das eher, dass die Geschichte irgendwo beginnt und irgendwo endet. Man blendet in eine Anekdote aus dem wirklichen Leben ein. Man hat jedes Mal andere Figuren, bis auf den Ich-Erzähler, der immer mal wieder auftaucht, von dem wir dann unterstellen, dass es ein alter Ego von Zuge selber ist. Aber es gibt keine Heldenfiguren, niemand, den wir auf Dauer lieb gewinnen können, weil kaum haben wir die Figuren ein wenig kennengelernt, blendet der Autor auch schon wieder aus. Das macht es aufs erste Lesen, wenn man jetzt vom Entertainment-Aspekt ausgeht, seltsam oder mysteriös. Auch die zeitgenössischen Leser in den 60er Jahren in Japan fanden das zunächst einmal etwas befremdlich. Was dann aber den Lesegenuss tatsächlich enorm macht, ist, dass diese kurzen Geschichten eine Vielschichtigkeit und eine Dichte haben, die tatsächlich literarischen Ansprüchen genügt. Und als ich das jetzt gelesen habe, ich habe selten bei einem Comic so häufig das Verlangen gehabt, es nochmal und nochmal zu lesen. Also es sind knappe Geschichten, die aber in ihrer Komplexität, die gar nicht so offen liegt, sondern die sich wirklich erst sukzessive erschließt. Wenn Sie mögen, ich kann Ihnen das an einer Geschichte gerne mal exemplifizieren, vielleicht sogar die Titelgeschichte, die dem Band den Namen gegeben hat, Rote Blüten. Die Geschichte hat nur drei handelnde Personen, ein Mädchen, Sayoko, einen zwei Jahre jüngeren Kameraden, Masachi, und einen erwachsenen Mann, von dem wir unterstellen dürfen, obwohl es nicht die Ich-Perspektive ist, dass es an Zuge selber angelehnt ist, der eigentlich nur einen Angelplatz sucht, wo er gut Fische fangen kann. Und diese Hauptperson, Sayoko, das Mädchen, das betreut im ländlichen Japan, also ganz mitten in der Natur, einen kleinen Laden für ihren Vater, der gebrechlich ist und gar nicht anwesend im Bild. Und weil sie den Laden immer offen halten muss für diesen einen Besucher vielleicht am Tag, schwänzt sie sehr oft die Schule, ist zweimal sitzen geblieben, und dieser Junge, der Masachi, kommt also immer vorbei und bringt ihr die Hausarbeiten, wobei sie ihm gegenüber aber so ein bisschen die Überheblichkeit des älteren Mädchens hat, die den Jungen als garstig und unausstehlich empfindet, weil er so was Jungen so hat, er hat so was Neckendes und etwas Rotziges. Und diese ganze Geschichte handelt eigentlich davon, dass sie an diesem Tag zum ersten Mal ihre Menstruation bekommt. Das wird aber sprachlich gar nicht thematisiert. Das ist in diesem Bild der roten Blüten angelehnt. Das ist in ihrem Gang zu einem nahegelegenen Fluss, wo sie sich wäscht, wo rote Blüten sind, die ins Wasser fallen. Also wir müssen diese Metaphern lesen, diese Bilder. Und gleichzeitig hat sie Magenkrämpfe. Es geht ihr also nicht besonders gut. Und dieser Angler benutzt dann den Jungen, um einen guten Platz zu finden, wo er Fische fangen kann. Und der Junge bemüht sich dann aber um diese Sayoko, wo er feststellt, dass es ihr nicht gut geht. Er teilt also das bisschen Geld, was er da als Trinkgeld gekriegt hat, von dem Angler mit ihr. Und am Ende trägt er sie huckepack zum Arzt, weil er sich doch sorgt. Also die Geschichte, das ist sie eigentlich schon. Aber die Bilder sind dann einfach sehr faszinierend und vertiefend. Es beginnt mit einem großen Baum. In der japanischen Kultur, im Shintoismus, ist die Natur ganz, ganz wesentlich. Also der japanische Leser sieht nicht einfach nur einen schönen großen Baum, sondern der versteht, dass es da um grundsätzliche Dinge geht. Wenn wir diese Analogie zur Menstruation verstehen, dann wissen wir, dass das Mädchen an der Schwelle ist, einen ganz neuen Lebensabschnitt zu beschreiten, und dann wird irgendwann die Sexualität in ihr Leben kommen. Mhm. Dieser zwei Jahre jüngere Junge hat das überhaupt nicht. Der ist also quasi noch im rumpeligen Spielalter. Gleichzeitig hat er aber diese Fürsorge für seine Gefährtin und am Ende, dass er sie huckepack trägt, ohne zu verstehen, was mit ihr geschieht. Mhm. Wenn wir dann dieses letzte finale Bild sehen, wo sie huckepack getragen wird, ist das ja eigentlich eine Körperhaltung, wo sie die Beine gespreizt hat. Der Junge ist aber mit dem Rücken zu ihr gekehrt. Also auch das ein Bild, wo es nicht um Sexualität geht, wo er noch kein sexuelles Verlangen hat, aber sie von der Körperhaltung eigentlich schon den nächsten Lebensabschnitt mitverkörpert. Und umso öfter man das liest, umso mehr von diesen Dingen entdeckt man. Und das macht eigentlich den Reiz von Zuge aus, dass er so einen vertiefenden Blick auf das Leben hat und es ihm gelingt, in so kurzen Seiten es so knapp und nonchalant vorzutragen.
Also Manga-Kurzgeschichten, die zum Entschlüsseln einladen, sind das über den Zeichner Yoshiharu Tsuge und den Band Rote Blüten, der jetzt auf Deutsch erschienen ist im Reprodukt Verlag, 400 Seiten sind das. Für 24 Euro war das der Comic-Kenner Alexander Braun. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich danke Ihnen auch.
Und noch eine Ikone, eine französische hatten wir heute im Kompressor. Die Schauspielerin Anna Karina, die im Alter von 79 Jahren am Wochenende in Paris gestorben ist. Warum diese Frau wirklich unsterblich ist für die Filmwelt. Darüber haben wir mit einem Filmkritiker gesprochen. Es lohnt sich reinzuhören. Es geht auch ein bisschen um den MeToo-Moment der französischen Nouvelle Vague. Spannendes Thema. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann können Sie uns gerne abonnieren in der DLF Audiothek und natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.